Was ich so faszinierend an solidarischer Landwirtschaft finde, ist, dass immer, wenn ich auf so einem Hof ankomme, ich das Gefühl habe, auf so einer kleinen Oase angekommen zu sein oder mehr oder weniger einer kleinen Arche, weil die irgendwie Hotspots von Biodiversität sind.
Da ist auch Luft für Solawi, das will ich mal ausdrücklich sagen. Es gibt natürlich auch bei uns im Ministerium Leute, die sagen, ja, das ist eine Nische. Ja, es ist noch eine Nische, aber das war der Ökolandbau auch.
Willkommen beim Podcast Wuppig, Wissenschaft und Politik im Gespräch. Ein Projekt vom RIFS, Research Institute for Sustainability, Helmholtz-Zentrum Potsdam. In Kooperation mit dem Centre Marc Bloch.
Oh, ich bin ganz schön verwöhnt. Ich lebe nämlich mitten in der Stadt und kann Bio-Möhren, Kürbisse, Äpfel aus der Region im Bio-Supermarkt kaufen. Dazu habe ich eine Bio-Kiste aus Brandenburg, in der mir je nach Saison Steckrüben, Zwiebeln, Kartoffeln oder Äpfel geliefert werden. Eben das, was gerade geerntet wurde. Ich kann mir das nicht aussuchen, sondern es wird mir in der Bio-Kiste eben vor die Tür gestellt. Meine Erfahrung ist aber, dass man auf dem Land nicht so leicht an regional erzeugtes Biogemüse gelangt. Eingekauft wird da eher im Discounter. Wie kann die regionale, nachhaltige Lebensmittelproduktion im ländlichen Raum gestärkt werden und welchen Einfluss haben solidarische Landwirtschaftsbetriebe auf die Entwicklung in strukturschwachen Regionen, besonders in Ostdeutschland? Und mit dieser Frage beschäftigt sich die Umweltpsychologin und promovierte Geografin Dr. Katharina Beyerl vom Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit, kurz RIFS. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Sie leiten die Nachwuchsgruppe Soziale, ökonomische und ökologische Effekte von partizipativer, nachhaltiger Lebensmittelerzeugung. Hört sich jetzt erstmal ein bisschen kompliziert an. Der kurze Name ist Pane, also einfach Brot. Insofern sehr schön kurz. Wir sprechen gleich nochmal genauer darüber. Und ich begrüße auf der Seite der Politik ganz herzlich den dienstältesten Landwirtschaftsminister der Bundesrepublik, Dr. Till Backhaus von der SPD, seit 21 Minister für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Schön, dass Sie da sind.
Ja, guten Tag.
Und seit 1998 Minister, genommen, Sie haben sich null verändert, aber die Bezeichnungen des Ministeriums haben sich geändert im Laufe der Zeit. Irgendwann kam da noch Umwelt dazu und Klimaschutz und eben auch die Bezeichnung ländlicher Raum. Ich würde jetzt gerne von Ihnen, Frau Beyerl, nochmal wissen, wofür interessieren Sie sich da genau? Also Sie schauen sich solidarische Landwirtschaftsbetriebe, Solawis in strukturschwachen Regionen in Ostdeutschland an. Was interessiert Sie daran? Was wollen Sie genau herausfinden?
Also, wir untersuchen die sozialen, ökonomischen und ökologischen Effekte von solidarischer Landwirtschaft auf strukturschwache ländliche Regionen in Deutschland. Was wir dabei uns genau anschauen, ist einerseits, was macht Solawi mit den Mitgliedern? Was macht es mit den Landwirten und Landwirtinnen? Was macht es mit dem Boden und der Biodiversität und aber auch den ländlichen Gemeinden? Vielleicht erstmal, um unsere Zuhörer ein bisschen abzuholen, was ist eigentlich solidarische Landwirtschaft? Vielleicht weiß das gar nicht jeder so genau. Es ist so, dass sich im Prinzip für ein Jahr ein Solawi-Hof und Landwirte, Landwirtinnen beziehungsweise Leute, die wissen, wie Gemüseerzeugung geht, zusammenschließen mit einer Verbrauchergemeinschaft. Und dann wird am Anfang des Jahres ein Richtwert von diesem Solawi-Hof bekannt gegeben, der im Prinzip notwendig ist, um diese Verbrauchergemeinschaft über ein Jahr lang hinweg wöchentlich mit frischem Gemüse zu versorgen. Und dieser Richtwert wird quasi in einem monatlichen Beitrag von den Mitgliedshaushalten dann gezahlt. Und es kann einerseits solidarisch geschehen, in der Form, dass quasi jeder so viel zahlt, wie er kann und möchte, aber dieser Gesamtbetrag erreicht werden muss. Manchmal gibt es bei Solawis auch einen gewissen Festbetrag. Das ist von Solawi zu Solawi unterschiedlich. Was aber noch solidarisch ist an der solidarischen Landwirtschaft, ist, dass die Mitglieder teilweise auch auf dem Acker mithelfen oder sich bei der Logistik mit einbringen oder auch bei der Öffentlichkeitsarbeit und beim Transport und somit einerseits so eine Solidarität untereinander zeigen, eine Solidarität aber auch mit dem Hof und ja, mit der Umwelt im Allgemeinen. Und das ist das Schöne.
Herr Backhaus, welche Erfahrungen haben Sie denn mit solidarischer Landwirtschaft? Also bei dem Projekt von Frau Beierl sind auch 3 Betriebe aus Mecklenburg-Vorpommern mit dabei.
Also erstens, ich habe schon eine Reihe von solchen Betrieben besucht. Mich fasziniert das, weil es ist ja eine andere Art der Zusammenarbeit. Nämlich, dass derjenige, der diese Produkte übernimmt, erstens eine völlig andere Art der Teilhabe hat, als sich selber auch gerade mit Kindern da auszuprobieren, mitzuhelfen am Wochenende und insbesondere natürlich auch der Landwirtschaft zu helfen, vor Ort zu produzieren und diese, wenn man so will, nachhaltigste Form dann auch der Bewirtschaftung der Flächen, nämlich Artenschutz, Klimaschutz, sauberes Wasser, aber auch gesunde Ernährung in den Vordergrund zu stellen, halte ich für wirklich sehr, sehr gut. Aber leider ist es auch so, dass gerade auch in den ländlichen Gebieten erstens der Discount relativ dicht dabei ist, dann auch die Wertigkeit von Lebensmitteln in Deutschland nach wie vor ein Problem darstellt. Wir müssen in das Bewusstsein, um damit auch deutlich zu machen, gibt es ein Menschenrecht auf Erdbeeren zu Weihnachten? Ich glaube eher nicht, sondern regional ist für mich immer wirklich die erste Wahl. Und das auch in eine neue Art der, aus der DDR-Zeit kenne ich das noch mit Ware-Ware-Beziehung. Ja, dass man auch tauscht, dass man gut miteinander umgeht, dass man ins Gespräch kommt, in den Dörfern wieder etwas mehr. Und daran arbeiten wir ja auch, ich sage mal auch ausdrücklich, die Gemeinschaft zu pflegen und auch solidarischer miteinander umzugehen. Und am Ende natürlich auch aus der Anonymität der Produkte wieder rauszukommen.
Frau Beierl, Sie schauen sich also 15 Solavis in Ostdeutschland genauer an. Was finden Sie denn bemerkenswert an diesen Solavi-Projekten?
Also, was ich so faszinierend an solidarischer Landwirtschaft finde, ist, dass immer wenn ich auf so einem Hof ankomme, ich das Gefühl habe, auf so einer kleinen Oase angekommen zu sein oder mehr oder weniger einer kleinen Arche, weil die irgendwie Hotspots von Biodiversität sind. So, wenn man durch die Lande fährt und dann quasi an Feldern mit Getreide oder Mais oder anderen Monokulturen vorbeifährt, und dann auf so einem bunten Solavi-Hof ankommt, wo ganz viele verschiedene saisonale Gemüsesorten meist wachsen, manchmal noch Obst, manchmal gibt es auch noch Tiere auf den Höfen, um entsprechend natürlich auch den organischen Dünger mit zu produzieren und diese Kreislaufwirtschaft wirklich konkret zu haben. Das ist das eine, was ich schön finde, diese Biodiversität und diese Vielfalt. Und das andere ist natürlich auch die Gemeinschaft, die dort zwischen den Menschen entsteht, weil einerseits die Solavi-Landwirte und Landwirtinnen oder Gärtner, Gärtnerinnen, je nachdem, wie sie sich selber bezeichnen, einerseits eine sehr große Liebe und einen sehr großen Enthusiasmus ihrer Arbeit entgegenbringen und das Gemüse, manche Mitglieder haben mir das gesagt, ja, wenn dann die Bettina den Salatkopf oder den Kohlkopf oder was auch immer so in der Hand hält, das sieht aus, als würde sie ein Kind halten und mir das dann quasi übergeben. Da steckt einfach ganz viel Liebe in dem Gemüse und diese Mitgliedergemeinschaft, das ist meist was sehr, sehr Wertvolles, was auch Hoffnung gibt in diesen Zeiten der sozial-ökologischen Krise.
Sie sprechen von sozial-ökologischer Krise, aber es hört sich wirklich sehr romantisch an, wie Sie jetzt die solidarischen Landwirtschaftsbetriebe beschreiben. Herr Backhaus, können Sie das teilen? Also ist das sozusagen wirklich eine Form für auch strukturschwache Gebiete? Weil ich habe das Gefühl, dass gerade solidarische Landwirtschaftsbetriebe oder diese Form der solidarischen Landwirtschaft es auf dem Land auch noch schwer hat. So im Speckgürtel von den Großstädten, glaube ich, ist es leichter, eine Solavi aufzubauen.
Ja, grundsätzlich ist es sicherlich ein Prozess, der tatsächlich am Wachsen ist. Insbesondere um die größeren Städte herum entwickelt sich sowas. Aber es gibt eben auch Projekte tatsächlich auf dem Lande. Muss man natürlich auch wissen, in der Regel im ländlichen Raum gibt es immer noch Gärten, die Hausgärten, wo man zum Teil auch selber produziert. Nehme ich auch zur Kenntnis, dass es wieder zunimmt. Streuobstwiesen anlegen, wir haben auch eine, oder auch Obstgemüse selber zu produzieren. Auch das machen wir. Insofern ist die Art und Weise, wie Solawi agiert und wie man dann das auch umsetzt, nämlich wenn man so will, eine Vertragsproduktion zu entwickeln und dann aber auch gemeinschaftliche Werte zu vermitteln, das finde ich wirklich eine gute Sache. Deswegen sind wir auch dabei, das Netzwerk in Mecklenburg-Vorpommern weiter zu etablieren. Wir werden jetzt eine Ausschreibung machen, mit dem Ziel, auch die Bündelung dieses Netzwerkes vorzunehmen. Ähnlich wie mit dem ökologischen Landwirtschaftsbetrieb. Da haben wir ein tolles Netzwerk. Wir haben ja mittlerweile fast 30% der Landwirtschaftsbetriebe in Mecklenburg-Vorpommern wirtschaften ökologisch. Da träumen andere von, da sind wir mittlerweile angekommen. Da ist auch Luft für Solawi, das will ich nur ausdrücklich sagen. Gibt natürlich auch bei uns im Ministerium Leute, die sagen, ja, das ist eine Nische. Ja, es ist noch eine Nische, aber das war der Ökolandbau auch. Da müssen wir auch Möglichkeiten der direkten Unterstützung prüfen. Und ich finde zum Beispiel, dass in Kindergärten, in Schulen, in den Krankenhäusern, in den vom Staat mit begleiteten Einrichtungen, im Übrigen auch natürlich die Mensen in den Universitätsstädten, da gehören solche Produkte rein. Da gehört Bio rein, da gehört Solawi rein, um damit auch deutlich zu machen, ja, wir haben verstanden, weil hier Klimaschutz, Artenschutz, sauberes Wasser, die gesunde Ernährung, das sind Philosophien. Und diese Philosophie weiter umzusetzen, auch im gemeinschaftlichen Sinne, das halte ich absolut für richtig. Und es muss ja auch nicht viel teurer sein. Wenn wir allein überlegen, wir werfen jedes Jahr 12 Millionen Tonnen Lebensmittel weg. Allein diesen Wert, wenn wir das als Kompensation in solche Bereiche mit hineingeben würden. Oder wenn wir uns überlegen, was kostet die Gesundheitsvorsorge in Deutschland, das Gesundheitssystem am Tag, über 1 Milliarde. Davon sind 30% sind Bewegungsmangel und ungesunde Ernährung. Wenn wir nur einen Bruchteil davon nehmen würden, um Solar wie ökologische Landwirtschaft zu unterstützen und dann quasi alternative Systeme zu entwickeln, weg vom Discount hin in die Gemeinschaftsverpflegung zum Beispiel, da hätten wir richtig was gekonnt.
Also das heißt, ich verstehe es richtig, dass Sie die regionalen Wertschöpfungsketten auch besser ausbauen wollen. Also dass man zum Beispiel sich auch vorstellen kann, dass eine Solawi angeschlossen ist an eine Kantine oder eben an eine Kita.
Genau so. Ich habe bei uns im Ministerium, habe ich vor Corona gesagt, jetzt reicht's. Jetzt stellen wir mal um unsere eigene Kantine auf regional und bio. Und da gab es insgesamt 4 Essen zur Auswahl, 3 ausdrücklich aus regional und 1 aus bio. Und erst sollte, hieß es, oh, das wird ja alles viel zu teuer und das können wir uns nicht leisten und es gibt schlechte Stimmung. Und ich muss ehrlich sagen, wir haben auch eine Umfrage machen lassen von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und die waren zu 75% total zufrieden. Und wenn ich zum Essen gegangen bin, vor Corona, sage ich nochmal, war Bio in der Regel ausverkauft. So, das heißt, wenn man das vernünftig anfasst, dann kriegt man das auch wirklich umgesetzt. Und es gibt auch genug Landwirtschaftsbetriebe oder auch Verarbeiter, die das gerne mitmachen wollen.
Mhm. Frau Beierl, was sind Ihre Erfahrungen? Sie gehen ja in die Orte, sprechen mit den LandwirtInnen, mit den BürgermeisterInnen, mit den Menschen, die sonst sich eben auch beteiligen an den solidarischen Landwirtschaftsbetrieben. Was sind da so Ihre Erfahrungen? Was sind die größten Herausforderungen bei der Umstellung?
Wir begleiten ja die Solawis nicht bei der Umstellung, sondern Solawi-Betriebe, die schon bestehen. Und da erleben wir unterschiedliche Herausforderungen. Das eine sind so ein bisschen die Preise. Man braucht natürlich diesen entsprechenden Mitgliedsbeitrag, der zu zahlen ist. Und da trauen sich vor allen Dingen solidarische Landwirtschaftsbetriebe, die jetzt weiter auf dem Land sind, entsprechend des Lohn- und Gehaltsniveaus, was gerade im strukturschwachen ländlichen Raum vorherrscht, nicht immer entsprechend mit den Preisen so hoch zu gehen oder die Beiträge entsprechend so hoch anzusetzen, wie sie es eigentlich bräuchten, um sich quasi nicht nur selber Mindestlohn auszuzahlen. Das ist eine große Herausforderung. Die nächste große Herausforderung ist, dass Solawi sehr, sehr viel mehr ist als nur der Gemüseanbau. Der Herr Backhaus hat es auch schon erwähnt, dass dort ganz viel Bildungsarbeit stattfindet. Denn wenn die Mitglieder dort regelmäßig auch auf den Acker kommen oder für Kitas und Schulen Bildungsveranstaltungen angeboten werden, das ist ganz schwer für die Solawis, das zum Beispiel halt in die Mitgliedsbeiträge Beiträge mit einzupreisen. Und da ist natürlich auch die Hoffnung, dass zum Beispiel über so eine Landesstelle da eventuell noch Synergien geschaffen werden, um zum Beispiel diese Bildungsarbeit noch besser zu professionalisieren, beziehungsweise jemanden da entsprechend mitzunehmen, der da vielleicht auf den Höfen direkt auch mit unterstützen kann mit Bildungsarbeit. Das nächste ist Mitglieder finden, Mitglieder binden, wird es manchmal so genannt. Herr Baukhaus hat auch schon gesagt, ja, auf dem Land gibt es noch relativ viele Gärten, wo die Leute ihr eigenes Obst und Gemüse teilweise erzeugen noch. Da muss man dann immer schauen, wie viel Zeit hat man denn dann tatsächlich dafür. Um das wirklich so zu machen, dass man eine ganzjährige Gemüseversorgung hat, ist das einfach mal richtig viel Arbeit. Und wenn man in der Erwerbsarbeit noch anderweitig ist, gegebenenfalls gerade wenn man auf dem Land wohnt, noch wohin pendeln muss, dann ist es natürlich schwierig, so einen Garten oder Gemüsegarten und Obstgarten entsprechend auch zu halten und zu pflegen. Und da habe ich gerade kürzlich mit meinen Solawi-Landwirtinnen auch drüber gesprochen und die meinten, die Produktivität, wenn das jemand quasi professionell macht, also ein Solawi-Landwirt auf der kleinen Fläche für eine Gemeinschaft Gemüse anzubauen, ist natürlich sehr, sehr, sehr viel höher, weil dann entsprechend natürlich auch die Bodenpflege und der Humusaufbau und all das professionell stattfinden kann. Eine nächste Herausforderung ist zum Beispiel erstmal überhaupt an Land zu kommen für solche jungen Landwirte, die es ja oftmals sind. Da es zunehmend quasi auch Fragen der Flächenverteilung gibt, gerade wenn es jetzt um den Ausbau erneuerbarer Energien geht, wo diese Konzerne natürlich noch sehr viel mehr, sehr viel höhere Pachtpreise auch bieten können. Da muss dann immer mal noch geschaut werden, inwiefern wirklich vielleicht auch in Kommunen Flächen für solidarische Landwirtschaft oder ökologische Landwirtschaft von vornherein mit zur Verfügung gestellt werden kann. Ich könnte noch viele weitere aufzählen, aber vielleicht erstmal diese.
Ja, vielleicht bleiben wir gleich bei dem Thema Land. Also wie kommen Ökolandwirte, Landwirtinnen, aber auch Betreiber von solidarischer Landwirtschaft an Land? Das ist, glaube ich, nicht so ganz einfach. Wie können Sie da vielleicht unterstützen, Herr Backhaus?
Ja, also erstens, dem Land Mecklenburg-Vorpommern gehören insgesamt 87.000 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche von 1,3 Millionen Hektar. Das ist also ein relativ kleiner Anteil, aber immerhin doch. So. Und die schreiben wir auch aus. Und da wird nach tatsächlich bestimmten Gesichtspunkten mit Kriterien gearbeitet. Da spielt der ökologische Landbau zum Beispiel eine wichtige Rolle. In der Regel sind die Solawis ja ökologisch wirtschaftend. Und zum anderen insbesondere Junglandwirte. Und da sei mal sehr deutlich, wenn das da Anträge gibt, dann haben die Vorrang. Und der andere Punkt ist, es gibt ja auch andere Partner, die Kirchen zum Beispiel. Da sind wir auch mit der evangelischen Kirche im Gespräch, wie wir unsere Kriterien abgleichen. Und dann gibt es immer noch Restflächen der ehemaligen Treuhandanstalt, nämlich um die 30.000, 35.000 Hektar. Und auch da habe ich durchsetzen können, dass wenn ökologische Wirtschaftsweisen dort beantragt werden für diese Flächen, dass die Vorrang haben. Und dann sind wir automatisch bei der Frage der Pachten und der Kosten. Und ich finde schon, dass man da gewisse Möglichkeiten der Anpassung haben sollte, auch die Preise für Grund und Boden ein Stück weit im Zaum zu halten.
Also das heißt dann auch Landwirtinnen und Akteurinnen, die eben solidarische Landwirtschaft betreiben wollen und Ökolandbau unterstützen und entgegenkommen.
Ja, das meine ich auch. Das Thema Energie ist ja auch schon angesprochen worden. Dazu ist ja in der Regel, wenn ich das kurz sagen darf, in der Regel, wir müssen ja hin zu den Erneuerbaren. Nicht um jeden Preis und man muss auch mit Augenmaß arbeiten. Aber ich finde zum Beispiel, dass wenn solch eine Fläche mit Solarenergie bestellt wird oder mit Wind, naja, das brauchen wir auch für die Zukunft. Aber warum soll man da nicht eine Vereinbarung treffen mit Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen, dass dafür Flächen bereitgestellt werden, die vorrangig für Ökolandbau oder eben auch für Solawi bereitgestellt werden?
Aber gerade wenn wir über das Thema Energie sprechen, Photovoltaik, Freiflächenanlagen oder auch Windkrafträder auf eigentlich Flächen, die auch landwirtschaftlich genutzt werden könnten, muss man da nicht auch überlegen, wie man da die Menschen direkt am Ort partizipieren lassen kann? Also, dass sie sozusagen wirklich dann auch die Nutznießer der erzeugten Energie sind, was ja in Mecklenburg-Vorpommern nicht unbedingt ist.
Das ist ein kardinales Problem und ich kämpfe da seit vielen Jahren drum. Denn eins ist vollkommen klar, die Zukunft der Energie liegt im ländlichen Raum. Ob das die Lebensmittel sind, ist ja auch Energie. Oder ob das die Mobilität ist, also Kraftstoff, das kommt in der Zukunft im Wesentlichen aus den ländlichen Räumen. Wir produzieren in Mecklenburg-Vorpommern, kann ich die Zahlen nennen, für 4,2 bis 5,2 Cent die Kilowattstunde Strom über Wind oder auch über Solar. Oder auch die Biomasse gehört dazu. Und deswegen finde ich schon, dass man auch da sich anschauen muss, wie kann man gewisse Möglichkeiten schaffen, damit die Menschen gerade auch im ländlichen Raum erkennen, dass sie davon einen Vorteil haben. Und dann sage ich mal ein Beispiel. Die Netzentgeltgebühr ist aktuell 14,2 Cent. Warum müssen wir eine Netzentgeltgebühr zahlen, damit in Bayern der Wohlstand erhalten wird, mit dem Augenzwinkern? Ja, so. Darüber müssen wir einfach mehr reden und wir müssen zu einem solidarischen, vernünftigen Ausgleich kommen, damit die Menschen merken, wir haben nicht nur die Belastung mit dem Solarpark oder dem Windpark vor der Nase, sondern wir haben auch wirklich was davon.
Also gerade bei solidarischen Landwirtschaftsbetrieben kann man ja Menschen aus der Region gut mit einbeziehen. Inwieweit eignet sich dann genau so ein Modell, um Menschen teilhaben zu lassen und selber eigentlich eine Veränderung in ihrer Region stattfinden zu lassen?
Das ist ein bisschen halt ja die Frage, weil die solidarischen Landwirtschaftsbetriebe, mit denen wir zusammenarbeiten, die sind relativ klein. Also die versorgen so circa 50 Haushalte auf einem halben Hektar. Dann gibt es ein paar größere, die haben 150 Haushalte bis 200 Haushalte. Das ist ein gewisser Anteil von der Gemeinde, aber jetzt natürlich nicht die gesamte Gemeinde, leider. Weil die Realität ist leider immer noch so, dass die meisten Menschen doch noch in den Supermarkt gehen, sich dort quasi zu sehr geringen Preisen entsprechend das Supermarktgemüse kaufen, was dann vielfach leider importiert ist, lange Wege hinter sich hat, teilweise in Spanien oder woanders angebaut wurde, dann in Plastik verpackt ankommt und wo quasi diese ganzen sozial-ökologischen Kosten quasi externalisiert und auf die Allgemeinheit abgewälzt werden, wohingegen das beim Solawi-Gemüse ja nicht der Fall ist, weil dort werden ja quasi eher sozial-ökologische Werte geschaffen. Aber das ist auch noch eine große Herausforderung, dass die Solawis ja quasi mit dem Gemüse in den Supermärkten konkurrieren müssen und das quasi zu unrealistischen Preisen. Denn wie ich gerade schon gesagt habe, das importierte, meist konventionelle Gemüse externalisiert ja quasi diese sozial-ökologischen Kosten. Also externalisiert die Kosten für zusätzlichen Treibhausgasemissionen, für die Schädigung des Bodens, für zusätzliche Pestizide, die dann das Grundwasser noch mitbelasten, Überdüngung und all sowas. Also insgesamt wirkt sich ja Landwirtschaft quasi auf alle ökologischen und planetaren Grenzen aus. Und da fängt quasi die Veränderung, ja, wie gesagt, schon auf dem Teller und beim Essen an und bei der Auswahl dessen, was ich konsumiere. Wenn ich bei so einer Initiative mitmache, kann ich quasi schon entsprechend was mit verändern. Und das geht natürlich, wie gesagt, bei den Schulen schon los. Herr Backhaus kennt, glaube ich, auch die Solawi bei Wismar, die Gemüsegruppe Kahlenberg, den Gärtnerhof Himmel und Erde. Dort ist zum Beispiel halt auch ein Kindergarten und eine Schule mitgegründet worden. Und das finde ich ein sehr schönes Beispiel, weil die Kinder dort zum Beispiel früh in der ersten Schulstunde gleich mit auf den Acker gehen und gleich mit helfen. Dann ist das Tolle, dass dort auch entsprechend die Schulküche bzw. Kindergartenküche mit Solawi-Gemüse direkt versorgt wird und natürlich auch die Kinder dann wissen, wo ihr Essen herkommt und welche Bauern oder wer das im Prinzip erzeugt hat, welche Tiere den Dung erzeugt haben. Und das, finde ich, ist eigentlich die schönste Art und Weise, um quasi so Menschen in so eine Gemeinschaft mit aufzunehmen und quasi diese ganzen Zusammenhänge zu zeigen und zu lehren. Leider ist das ja in ganz vielen Gemeinschaftsverpflegungseinrichtungen nicht der Fall. Da wird dann oftmals mit externen Caterern gearbeitet, die dann das sogenannte Convenience Convenience Food, also das quasi Trockenei aus großen Packungen und anderen einfach zu nutzenden Großpackungen dann nutzen, statt dann halt wirklich Kartoffeln selber zu schälen und alles. Und dann liegt das wieder am Preis. Aber da ist natürlich wieder die Frage, was ist uns eigentlich das Essen wert und alles, was damit zusammenhängt. Und gleichzeitig gibt es halt nicht nur diese ökologischen Grenzen, sondern auch soziale Grundlagen, die eben nicht unterschritten werden sollten. Und da zählen auch natürlich entsprechend auch das Recht auf Arbeit und entsprechend gute Arbeitsbedingungen mit rein. Und die werden leider vor allen Dingen in der Landwirtschaft, sind die noch nicht so optimal, wie man sie sich wünschen würde. Und vor allen Dingen eben die Entlohnung stimmt leider eben auch noch nicht, gerade wenn man jetzt sich diese Solawi-Landwirte entsprechend anschaut. Weil, wie gesagt, dieses Grundproblem dahinter ist, mit diesen quasi konventionellen Preisen in Konkurrenz treten zu müssen.
Ja, Herr Backhaus, was für eine Idee hätten Sie da, um das auszugleichen? Also im Grunde genommen den Mehrwert, den solidarische Landwirtschaftsbetriebe im Grunde genommen leisten für das ganze Ökosystem?
Ja, wir haben ja das grundsätzliche Problem in Europa, dass wir die Landwirtschaft ja quer finanzieren. Das sind ja immerhin 44 Milliarden pro Jahr, die in die europäische Landwirtschaft fließen. Und das ist auch in Ordnung, das Geld. Aber es ist nicht an Leistungsparameter gebunden. Und deswegen sage ich sehr deutlich, wir müssen hin zu den Ökosystemleistungen. Das ist nämlich genau die Artenvielfalt. Da haben wir Probleme. Das kann man mit Solawi relativ gut und schnell lösen, auch im Übrigen mit dem Ökolandbau. Oder wir haben das Problem mit dem Wasser, wir haben die Situation von Stickstoffeinträgen oder auch Medikamenten aus der Humanmedizin, aus der Veterinärmedizin oder auch im Pflanzenschutzmittelbereich. Oder wir haben natürlich auch das Thema des Klimawandels. Wir müssen es lösen. Wenn der Mensch es nicht löst, werden die nachfolgenden Generationen uns ja den Spiegel vorhalten. Deswegen ist aus meiner Sicht das Rezept, dass man mit Umweltleistungen, die wir für die Allgemeinheit erbringen, muss man einen Anreiz schaffen, um damit in den Kreislauf, in die Kreislaufwirtschaft zurückzukommen. Das ist ja das, was Sie eben auch angedeutet haben.
Entschuldigung, dass ich kurz unterbreche. Statt, wie es jetzt passiert, einfach per Fläche zu bezahlen.
Ja, wir haben ja so ein bisschen umgesteuert bei uns im Land, zum Beispiel über die sogenannten Agrarumweltmaßnahmen. Dazu gehört der ökologische Landbau. Da gehört im Übrigen die Erweiterung der Fruchtfolge. Die Eiweißpflanzenstrategie habe ich selber auf den Weg gebracht.
Was ist das?
Eiweißpflanzen. Wir haben auf dieser Welt tatsächlich rund 700 Eiweißpflanzen. Und in Deutschland hat man Soja eingeführt, gentechnisch verändertes, um die Kühe damit zu füttern.
Dabei haben wir Lupinen und Erbsen und Linsen.
Ja, wir haben tatsächlich die Lupine, das ist die große Leguminose. Wir haben auch die Bohne. Wir haben mittlerweile auch eine Wintererbse und gute Erträge im Übrigen. Oder wir haben die kleinen Leguminosen, die Kleearten, Rotklee, Weißklee. Die Wann oder die Luzerne, die ist alle aus dem Fokus gelangt. Und das haben wir auf den Weg gebracht. Und ich freue mich über unsere Landwirtinnen und Landwirte sehr, dass sie das angenommen haben. Die Öko sowieso und auch die Solawis machen das sehr gut in der Fruchtfolge. Und deswegen glaube ich, dass wir umsteuern müssen, weg von der reinen flächengebundenen Prämie hin zu Leistungsorientiertheit. Und da sehe ich echt einen Handlungsbedarf, das ist das eine. Und das zweite ist, wir müssen tatsächlich in die Bildung, in die Köpfe investieren. Ich selber habe ja den Schulgarten wieder belebt. Und siehe da, man muss sich freiwillig bewerben. Oder ich habe im Übrigen auch das gesunde Pausenfrühstück auf den Weg gebracht mit der Milch und den Äpfeln, dem Gemüse, ein gesundes Pausenfrühstück. Und da muss ich ausdrücklich sagen, man sieht genau, weil man sich bewerben muss, wo ist das schon angekommen, dass sich die Schulen bewerben und auch die Eltern sich mit einbringen. Und wir haben hier eine erfreulich große Nachfrage, sowohl bei den Schulgärten als auch und insbesondere bei dem gesunden Pausenfrühstück. Und wenn wir das jetzt weiterentwickeln, auch genau in diese Frage des Mittagessens in den verschiedenen Gemeinschaftsverpflegeeinrichtungen, dann kriegen wir einen Absatzventil. Und da müssen wir hin und da brauchen wir noch ein Instrument. Und da sage ich sehr deutlich, das wäre ja auch dankbar, wenn wir da Hinweise bekommen. Die Krankenkassen, die wir in Deutschland haben, haben im Übrigen ja auch Präventionsarbeit zu leisten. Und für mich ist die beste Prävention, bei Kindern möglichst früh anzufangen, nämlich Bewegung und das Thema gesunde Ernährung. Damit sparen wir nämlich in der Gemeinschaft. Und ich finde, da sollten wir auch noch mal drüber nachdenken, wie man tatsächlich solidarischer miteinander umgeht, Kosten auf der einen Seite zu sparen und Anreize für eine gesunde Ernährung und für ein gutes Miteinander zu entwickeln.
Mhm. Frau Beierl, was sind da Ihre Ideen? Also Herr Backhaus fragt ja im Grunde genommen gerade ganz genau nach wissenschaftlichen Erkenntnissen, wie man das vielleicht besser in die Masse und in die Breite bekommen kann. Meine Erfahrung ist so ein bisschen, dass ganz oft dann das Argument kommt, ja, wir können uns das gar nicht leisten, so regionales Bio-Essen. Was ist da Ihre Erfahrung? Also wie könnte man das irgendwie mehr in die Breite bekommen und mehr überzeugen?
Also klar, Herr Backhaus sagt ja selber schon, im Prinzip in der Bildung liegt der Schlüssel, das sehe ich auch so. Ich bin zurzeit an der Technischen Universität am Institut für berufliche Bildung und Arbeitslehre. Dort werden Lehrer und Lehrerinnen für das Fach Wirtschaft, Arbeit, Technik ausgebildet, wo eben genau diese Ernährungsfragen auch beigebracht werden und natürlich auch, wie könnte ich einen Schulgarten anlegen, was ist wichtig bei der regionalen Ernährung, neben natürlich noch der Holzwerkstatt, der Textilwerkstatt und dem nachhaltigen Bauen und Wohnen und anderen Fragen, die in diesen Fächern mit ausgebildet werden. Das nächste wären natürlich auch die Medien. Klar, wir sprechen jetzt hier auch schon mit darüber, denn das Lernen ist natürlich eine lebenslange Sache, die nie aufhört, dann natürlich auch übers Tun und übers Vorbild sein. Es gibt natürlich teilweise Kantinen, wie Herr Backhaus auch schon gesagt hat, die selber quasi vorbildmäßig schon auf nachhaltige regionale Bioernährung umstellen. Und Bio muss nicht teurer sein. Da gibt es verschiedenste Initiativen, die das entsprechend vorrechnen, wie eine regionale und vor allen Dingen saisonale Ernährung entsprechend auch in den Preisen bleiben kann und aber eine konventionelle Ernährung entsprechend ersetzen kann. Denn wenn Lebensmittel saisonal gekauft werden, kann man sich vorstellen, zum Beispiel im Sommer gibt es nun mal viele Tomaten und Zucchinis. Und wenn ich da entsprechend die Gerichte so anbaue beziehungsweise saisonal abstimme, dann sind die auch entsprechend preiswerter. Leider ist es zurzeit so, dass fast sogar 60% der landwirtschaftlich genutzten Fläche für den Anbau von Tierfutter genutzt werden. Und da ist ja dann auch immer wieder mal wird die Frage gestellt, naja, reicht im Prinzip unsere Fläche für den Anbau von Bio-Lebensmitteln? Und ja, würde es, wenn wir quasi natürlich auch die Fläche für das Tierfutter entsprechend begrenzen würden, beziehungsweise auch unseren Konsum an tierischen Produkten reduzieren würden, weil der hat natürlich nochmal eine sehr viel höhere sowohl Klimawirkung als auch Wirkung auf den Verbrauch von Wasser, sodass es sowieso nachhaltiger wäre, dann auch in Kantinen nicht entsprechend jeden Tag Fleisch anzubieten, sondern das noch mehr zu reduzieren. Aber da muss natürlich auch die Alternative schmackhaft saisonal bio sein und vegetarisch, weil wenn das vegetarische Gericht nicht schmeckt, dann hilft das auch keinem weiter.
Herr Backhaus, was sind da Ihre Erfahrungen in Mecklenburg-Vorpommern, einen Veggie Day einzuführen? Da fliegen Tomaten, oder?
Ja, also erstens den Mecklenburger Sauerbraten, den wird es in der Zukunft auch noch geben. So, dazu stehe ich persönlich. Aber ich persönlich kenne es ja auch noch, oder die ältere Generation, da war klar, am Sonntag gibt es einen schönen Braten. Und ansonsten wird das auch ein bisschen reduziert. Und ich glaube, das ist ein Weg. Wir in Mecklenburg-Vorpommern haben ja sehr, sehr stark die Tierhaltung reduziert. Wir haben die geringste Viehdichte überhaupt in Europa mittlerweile und auch die geringste in Deutschland. Also wir haben kein Problem mehr mit der Versorgung der Tierbestände, weil wir fast keine Tiere mehr haben. Und auf der anderen Seite, glaube ich, ist es auch wichtig, dass wir in Deutschland begreifen, dass wenn wir diese Art der Produktion, der Lebensmittelproduktion nicht wieder schärfer im Blick nehmen, das ist ein systemrelevantes Thema. Wir erleben das ja durch diesen schrecklichen Krieg oder diese Kriege auf dieser Welt, die Wanderungsbewegung bis hin zu der Frage, ist die Versorgung mit Lebensmitteln noch gesichert? Und wenn ich das hier ausdrücklich sagen darf, im Obst- und Gemüsebereich sind wir in Deutschland noch zu 30% in der Eigenversorgung. Das heißt, 70% vom Obst und Gemüse kommen mittlerweile schon aus anderen Regionen außerhalb von Deutschland. Und ich möchte gerne, dass wir das wieder bei uns produzieren. Das ist eine Chance für Wertschöpfung, das ist eine Chance im Übrigen auch für Arbeit im ländlichen Raum. Und ich glaube, dass wir tatsächlich einen Bewusstseinswandel brauchen. nicht mit der Brechstange, ich sage das ganz bewusst, aber wir müssen uns ein Stückchen umstellen. Und man muss einfach auch wieder erkennen, dass Lebensmittel einen Wert haben und dass auch die Wertschätzung gegenüber diejenigen, die das produzieren, da sind natürlich auch grobe Fehler passiert in der Vergangenheit. Ja, wir haben ja kein Erkenntnisproblem in Deutschland, wir haben ein Umsetzungsproblem, dass man auf die Landwirtinnen und Landwirte zugeht und dann auch nach Lösungen in der Gemeinschaft sucht, wie wir es besser machen können. Ich sage immer abschließend zu der Frage, wir müssen vom Ich zum Wir zurück.
Das ist ein schöner Schlusssatz. Ich wünsche mir von Ihnen jetzt gerne noch, Frau Beierl, was wünschen Sie sich denn für Ihr Projekt? Also Sie schauen sich das jetzt noch ein paar Jahre an und haben wahrscheinlich dann auch vor zu schauen, inwieweit das übertragbar ist, diese Form der solidarischen Landwirtschaft in strukturschwachen Regionen, gerade in Ostdeutschland.
Ja, ich wünsche mir ähnlich wie der Herr Backhaus, dass quasi auch wieder Räume für die Gemeinschaft geschaffen werden. Das ist ja tatsächlich gerade im strukturschwachen ländlichen Raum schwierig. Meist gibt's kaum noch einen Dorfgasthof und überhaupt die Räume, um sich überhaupt zu treffen, um sich auch miteinander zu verhandeln, über Werte auszutauschen, gibt's immer weniger. Das ist auch etwas Schönes, was ich an den Solawis erlebe. Das sind Orte für Austausch zu Nachhaltigkeit, aber auch zu allen möglichen anderen gesellschaftlichen Themen. Und da würde ich mir auch noch mehr Unterstützung wünschen, dass in den Gemeinden, und dazu bin ich auch im Austausch mit verschiedenen Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen, wieder solche Räume, Gemeinschaftsräume mehr geschaffen werden, wo zum Beispiel auch gemeinschaftlich gekocht, geschnippelt und gegessen werden kann. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, was ich mir wünschen würde, um es quasi auch das Biogemüse noch mehr preislich attraktiver zu machen, gegebenenfalls eine Veränderung im Mehrwertsteuersatz, sodass quasi nachhaltige regionale Bio-Lebensmittel entsprechend zu einem reduzierten Mehrwertsteuersatz angeboten werden können. Also ich wünsche mir, dass nachhaltige Produkte und Dienstleistungen ein bezahlbarer, erschwinglicher Standard für alle sein können und nicht nachhaltiges im Prinzip den Luxusstandard erhalten, den sie derzeit haben. Und leider ist es aktuell umgekehrt und das ist meines Erachtens die größte Stellschraube.
Also im Grunde genommen wünschen Sie sich nichts Geringeres als einen Systemwandel. Eigentlich ja beide. Ich habe das Gefühl, die Zutaten für das Rezept, um diese Zukunftssuppe zu kochen, sind da. Ich bin gespannt auf die Ergebnisse Ihrer Forschung. Vielen Dank für das anregende Gespräch an die Umweltpsychologin Dr. Katharina Beierl vom Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit, kurz RIFS. Vielen Dank.
Gerne.
Und vielen Dank auch an den dienstältesten Minister Dr. Till Backhaus aus Mecklenburg-Vorpommern. Schön, dass Sie sich mit Ihren ganzen Gedanken und Erfahrungen hier beteiligt haben.
Ja, sehr gerne.
Ja, hören Sie auch gerne in die anderen Folgen von Wissenschaft und Politik im Gespräch. In den Shownotes finden Sie einen Fragebogen zum Podcast. Wir freuen uns, wenn Sie den ausfüllen. Wir bedanken uns herzlich beim Centre Marc Bloch, wo wir den Podcast aufnehmen dürfen. Vielen Dank an das Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit, Helmholtz-Zentrum Potsdam, an Sébastien Vanier für die Planung und die Regie des Podcasts und vielen Dank an Christina Camier vom RIFS. Mein Name ist Julia Fissmann und wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal auch wieder reinhören.